All stations OD on the briefing loop, this is a roll call. OM.
OM go.
Hallo und willkommen bei Interessant. Heute spreche ich mit Dorothea Hug-Peter. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.
Okay, hallo Dorothea.
Hallo.
Also vielleicht zum Beginn, wie schon erwähnt, habe ich deinen CV online nirgends gefunden. Kannst du dich kurz vorstellen und deine akademische Karriere beschreiben?
Ja, sehr gerne. Ich bin Dorothea Hug-Peter. Ich habe zuerst in Genf Biologie studiert, bin dann dort quasi hängen geblieben, habe auch meine Dissertation in Genf gemacht in Umweltwissenschaften. Also da ging es dann, das war dann schon ziemlich interdisziplinär. Ich habe geforscht zu Schwermetallen im Zusammenhang mit Flussrenaturierung, mit der Rhone-Renaturierung, also die Verteilung in der Flussebene und dann eben auch die Interaktionen mit den Tieren, die dort wohnen. Und nachher bin ich nach Zürich gekommen, hatte nach einer kürzeren Pause hatte ich eine Postdoc-Stelle am Institut für in der Gruppe für angewandte Statistik am Institut für Mathematik an der Uni Zürich. Habe da auch mit Flussnetzwerken gearbeitet, aber halt wirklich von der statistischen Seite her und mich mit räumlichen Abhängigkeit in diesen Flussnetzwerken beschäftigt. Und jetzt bin ich seit etwa 1,5 Jahren bin ich an der WSL, also an der Forschungsanstalt Wald-Schnee-Landschaft, die auch zur ETH gehört, in der Gruppe für hydrologische Vorhersagen. Und da, das ist eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die ist auf Projektbasis quasi. Und da ist so die Idee, dass ich habe mich zuerst quasi eingearbeitet in diese hydrologische Modellierung auch, aber mit ganz klar im Hinterkopf dann auch die Idee, das zu verknüpfen, so dieses das Hydrologische und das Ökologische und die Gesamtsicht auf die Wasserthematik quasi auszubauen.
Okay, sehr interessant. Vielleicht zuerst mal eine Frage zu deiner Arbeit in Genf. Da habe ich ein Paper dazu gefunden von 2018. Modeling Whole Body Trace Metal Concentration in Aquatic Vertebrate Communities, a Trait-Based Approach. Und da ging es eben darum, in Tieren aus der Rhone oder dem Rotu, je nachdem, manche Zuhörer hören das vielleicht lieber, die Körperschwermetallkonzentration zu messen oder zu modellieren. Ich nehme an, das basierte auf Tieren, die ihr gefangen habt.
Ja, genau. Also ich finde super, dass du das gerade dieses Paper als erstes ansprichst. Das ist quasi so mein Lieblingspaper von meiner Diss eigentlich. Da haben wir Tiere in verschiedenen Habitaten gefangen und dann die Schwermetallkonzentration gemessen. Also es geht da um aquatische Tiere, also die eben in Seitenarmen der Rhone, die mehr oder weniger auch mit dem Hauptarm verbunden sind, leben. Da habe ich dann die Schwermetalle gemessen und es ging darum zu schauen, ja, wie hängt die Schwermetallkonzentration, die wir sehen in diesen Tieren zusammen mit den Schwermetallkonzentrationen in der Umwelt. Also einerseits gibt es da eine direkte Verbindung und eben die Schwermetalle in der Umwelt, die können im Wasser sein, die können im Sediment sein, die können auch in den Schwebeteilchen sein. Und da war so meine Anfangshypothese eigentlich, dass es eben darauf ankommt, welche Tiere man anschaut, wie dieser Link eigentlich ist. Und unter anderem eben auch, dass es davon abhängt, sind jetzt diese Tiere eher im Sediment oder sind sie in der Wasserkolonne? Was fressen diese Tiere? Sind sie einfach so verschiedene? Das sind eben so diese Traits, also diese Charakteristiken. Und ich habe das dann eigentlich in ein numerisches Modell gebracht, wo man eben diese Charakteristiken auch nicht nur jetzt einfach, ah, das ist ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger in der Wasserkolonne, sondern dass eigentlich ein Codierungssystem für diese Charakteristiken verwendet und das kombiniert mit Schwermetallkonzentrationen in den verschiedenen Kompartimenten, also eben im Wasser, Sediment oder in den Schwebeteilchen, um da, und das habe ich dann kalibriert auf die effektiv gemessenen Konzentrationen im Körper dieser kleinen Lebewesen.
Und das waren also wirklich Kleinlebewesen und keine Fische oder
Genau, nein, ich habe mich beschränkt in der Arbeit auf Kleinlebewesen. Das ist quasi so die erste Stufe. Also dem sagt man auch Makrozoobenthos. Der Makrozoobenthos wird auch eigentlich oft verwendet, um die Güteklasse von Gewässern zu bewerten. Also sind eigentlich gute Indikatoren. Und gleichzeitig ist es natürlich dann nachher auch, wenn man sich jetzt für die Fische interessiert, ist es oft mal die Nahrung dann auch für die Fische, also wie quasi diese erste Stufe eigentlich in der Nahrungskette. Und dieser Makrozoobenthos, also das sind halt ganz unterschiedliche Tiere, das geht von Wasserschnecken zu Insektenlarven, wo es dann auch eine Phase gibt, wo die Insekten dann terrestrisch sind, also dann fliegen. Oder es gibt eben auch Insektenarten, gewisse Käfer, die ganz im Wasser, also die den ganzen Lebenszyklus quasi im Wasser sind. Und ja, je nachdem, diese Charakteristiken eben, die interagieren natürlich dann auch unterschiedlich mit der Umwelt und eben sind auch unterschiedlich beeinflusst von den Schwermetallen.
Und die nehmen die Schwermetalle auch über die Nahrung auf, oder gibt es da einen anderen Weg, wie die sozusagen in diese Tiere kommen?
Ja, genau. Es gibt einerseits sicher die Aufnahme über die Nahrung und andererseits eben aber auch die direkte Aufnahme über die Haut, in Anführungszeichen. Also und da ist es natürlich auch wieder, je nachdem, also so eine Insektenlarve, die Insekten, die haben ja ein Exoskelett, also das ist quasi eine Kruste und das ist natürlich ein bisschen anders als jetzt vielleicht ein Weichtier, das direkt das Meer ausgesetzt ist. Aber es gibt natürlich auch recht viele weiterhin offene Fragen oder auch Unsicherheiten, wenn man dann beim Insekt zum Beispiel war dann die Frage, ja, wie messe ich jetzt das Metall, das wirklich im Insekt drin ist und nicht einfach das Metall, das außen an dieser Hülle quasi klebt. Da haben wir dann schon so Reinigungsschritte gemacht. Aber das Ganze bleibt natürlich ein Felsansatz und da gibt es halt immer gewisse Unsicherheiten, die man nicht ganz ausräumen kann.
Dann ist es auch so, dass bei diesen kleinen Tieren das Metall in ähnlichen oder an ähnlichen Orten landet wie bei den größeren Tieren. Also die werden ja dann oft in Organen, sammeln sich diese Schwermetalle über die Zeit an. Man denkt zum Beispiel in Fischen ist das, oder beim Thunfisch ist das ja oft das Quecksilber zum Beispiel. Das dann ich habe vergessen, in welchem Organ sich da finden, aber ist das dann bei den kleinen Tieren auch so, dass das in ein spezifisches Organ geht, oder werden die dann einfach, soll ich sagen, gefüllt mit diesen Schwermetallen?
Das ist recht unterschiedlich und man weiß auch nicht so viel dazu. Also es gibt sicher, es gibt wie immer, gibt so diese Modellorganismen, wo das besser studiert ist. Also das ist einerseits die Aufnahme und dann eben aber auch wieder die Exkretion. Wichtig dazu ist zu sagen, dass also die meisten Schwermetalle, die können sich zwar anreichern, aber es findet nicht so diese Bioamplifikation, also wo dann, wenn man in der Nahrungskette nach oben geht, wo es dann immer mehr ist, das ist beim Quecksilber ist das ein spezieller Fall, weil das Quecksilber ist meistens in organischer Form und das heißt, das wird dann in den Fettzellen oder so wird das wirklich gespeichert. Bei den meisten Schwermetallen ist es eigentlich so, dass das nicht sich dann so amplifiziert in der Nahrungskette, sondern wo es dann immer mehr wird, einfach rein wegen der Fressmenge, sondern es gibt einen Transfer, aber auch dort sind schon noch recht viele Fragen offen. Also das ist auch ein Forschungsfeld, das aktiv ist, wie viel Biotransfer findet da statt. Bei den Insektenlarven ist auch noch so ein bisschen also was da auch eine spannende Fragestellung ist der Transfer vom Wasser zum Land, weil wenn die ja dann, wie sagt man auf Deutsch, schlüpfen, also quasi losfliegen, also emerge wäre es auf Englisch, dann, also da gibt es auch Studien, wie viel da mitgenommen wird und da wurde auch gezeigt, dass da schon auch ein Transfer stattfindet. Und das ist natürlich immer dann spannend, wenn eben das Wasser oder oft, meistens ist es ja eher eigentlich das Sediment, wenn es da Altlasten gibt oder wenn das belastet ist und wo dann wirklich dieser Transfer auch in das Landöko, in das terrestrische Ökosystem stattfindet.
Und ich sehe da, ihr habt da nach vier verschiedenen Schwermetallen gesucht. Nickel, Kupfer, Blei und das vierte war Cadmium. Wenn ich jetzt an die Rhone denke, kommt mir da wieder auch das Quecksilber in den Sinn. Aber warum diese vier Metalle? Sind das irgendwie die interessantesten oder die am meisten verbreitetsten? Was war da der Grund für diesen Fokus?
Das ist eine gute Frage. Also das ist so ein bisschen eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Also das eine ist, wir brauchen natürlich Schwermetalle, die wir wirklich auch nachweisen konnten, jetzt da in dieser Umgebung. Und dann ist es so, also ich habe insgesamt jetzt für meine Dis habe ich schon noch andere auch noch gemessen. Wir haben dann entschieden, dass wir uns auf diese vier beschränken, weil die halt relativ, also es gibt schon so ein bisschen Literatur dazu, wie sich das verhält. Also das ist das eine. Sie sind gut messbar. Also es gibt andere, wo die Messunsicherheit zum Beispiel viel größer ist. Und dann, wenn man nachher noch so ein komplexes numerisches Modell draufbaut, dann wird es irgendwann ein bisschen fraglich, wie aussagekräftig das noch ist. Also das heißt, es ist vielleicht wirklich auch so ein bisschen eine Standard Auswahl, wenn man so in diesem Schwermetallbereich ist. Spannend dazu ist vielleicht auch noch zu sagen, dass gerade Kupfer ist so ein Fall, wo man eigentlich sieht, dass die Konzentrationen teilweise eher zunehmen. Das hängt mit dem Weinbau. Also mein Studiengebiet war ja die Rhone eben in Frankreich. Da gibt es relativ viele auch Weinbaugebiete und gerade im biologischen Weinbau wird halt Kupfer verwendet und den findet man dann nachher halt auch im Wasser, während jetzt Cadmium vielleicht eher so ein Altlastenmetall ist, dass das aus früheren Verschmutzungen quasi kommt. Also ja, eigentlich so ein bisschen auch eine Auswahl von etwas, wo man auch die, vielleicht ist noch wichtig dazu zu sagen, wo man die Wasserchemie auch relativ gut versteht. Das ist auch noch so ein Punkt, dass das Schwermetall oder generell das Metall im Wasser kann halt verschiedene Formen haben. Das kann als freies Ion quasi so ungeschützt, und das ist so die Version, wo man weiß, das interagiert sehr stark auch mit den Algen zum Beispiel im Wasser oder auch mit den, also ich rede ja von Kleinlebewesen, aber es gibt natürlich immer noch Kleineres, also mit dem Plankton zum Beispiel. Und dann gibt es Formen, wo das Metall wie so umgeben ist dann von organischem Material. Und das ist dann viel weniger direkt, hat einen weniger direkten Einfluss, also zumindest auf das, auf die Algen. Und das sind halt auch Metalle, wo diese Mechanismen gut dokumentiert sind. Und das floss dann ja auch in das Modell ein, dass ich eben nicht nur die einfach die Gesamtkonzentration angeschaut habe, sondern eben auch diese Konzentration des Ionen, also des freien Metalls quasi. Und das war auch eine der Motivationen, vielleicht das ein bisschen genauer anzuschauen. Wie gesagt, die Arbeit war ja ziemlich interdisziplinär. Ich hatte auch einerseits, also ich hatte zwei Betreuer. Das eine, das war wirklich ein aquatischer Ökologe, also der kam sehr aus dem ökologischen Bereich, und dann eine Ökotoxikologin, und die eigentlich wie sonst sehr viel auch aus dem Laborbereich kam. Und da so eine Brücke zu finden, wie man diese zwei Welten quasi kombinieren kann in diesem Setting, das war so die erste Herausforderung. Und gerade im Laborbereich ist es eben so, dass man sehr stark oder in diesem kontrollierten, wir schauen jetzt, haben jetzt da eine Alge und wir züchten die und schauen dann, bei welcher Konzentration sehe ich jetzt einen Effekt eines Metalls oder auch sonst einer Verschmutzung. Da ist eigentlich so dieses Paradigma, dass das, was zählt, ist das freie Metall. Und das andere kann man fast schon vernachlässigen. Und ich ging von Anfang an davon aus, dass das für diese Kleinlebewesen ein bisschen anders ist, weil die ja eben auch mit diesem, also teilweise sind das Filtrierer zum Beispiel, dass die vielleicht auch eben dieses organische, dieses Metall, das an Organisches gebunden ist, herausfiltern und dann somit auch eine Exposition stattfindet. Und dafür war es wichtig, jetzt nicht noch das exotischste Metall zu nehmen, wo man dann diese Prozesse auch nicht versteht.
Wenn ich da was kurz aufgreifen kann, das mich schon länger interessiert, die Filtrierer, ich denke da an Schwämme. Sind das Schwämme oder was genau ist ein Filtrierer?
Nein, also Schwämme, also es gibt zwar Süßwasserschwämme, ich glaube, effektiv sogar im unteren Rhone-Teil gab es da manchmal. Aber ich habe jetzt nicht Schwämme untersucht, sondern also hauptsächlich, also sind wie zwei Arten von Filtrierern. Das eine sind Muscheln. Da gibt es relativ viel, und die waren auch praktisch, weil die kann man gut fangen. Und da ist wie, also das war so einer der Gruppen, die sich eigentlich sehr gut eigneten, weil es ist eigentlich immer, es gibt immer so diese Limitationen, oder man muss genug Material haben vom richtigen Ort und so weiter. Also es sind die Muscheln, und das andere sind dann diese zum Beispiel Köcherfliegen. Köcherfliegen, die haben das Larvenstadium im Wasser, und da gibt es wirklich einzelne Arten, die bauen sich wie so ein Netz eigentlich und fangen mit diesem Netz Schwebeteilchen aus dem Wasser und fressen die dann.
Also sind Filtrierer eigentlich die Tiere, die nichts aktiv jagen oder die sich nicht bewegen können, um Nahrung zu sammeln?
Könnte ich jetzt nicht so unterschreiben, weil eben, also gerade diese Köcherfliegen, die sind eigentlich durchaus mobil. Und oft ist es, also jetzt gerade bei denen ist es auch oft so, dass es wie, die haben eigentlich einen gemischten, gemischten Nahrungsstil. Also die filtrieren einerseits wirklich aus der Wasserkolonne, aber vielleicht einen Teil nehmen sie auch noch aus direkt Sediment zu sich. Also das ist wirklich so eine Mischung. Muscheln, die sind ja, die sind jetzt nicht super mobil. Also das ist schon so. Aber die graben sich schon auch. Also die sind jetzt nicht teilweise sind sie fest auf Steinen, aber es gibt auch die Version, die graben sich schon ein und wieder aus und so. Also ja.
Du hast gesagt, das Ziel oder das Ziel der Arbeit war ja, ein Modell zu erstellen, ein mathematisches Modell. Und ich nehme an, dass es darum ging, diese Traits, diese Eigenschaften der kleinen Tiere mit den verschiedenen Konzentrationen von Schwermetallen in deren Körpern in Verbindung zu bringen. Was war da der Effekt? Was konnte man da beobachten?
Also für mich einerseits spannend, war sicher eben genauso diese Frage, ist die Quelle oder sieht es so aus, dass die Aufnahme der Schwermetalle mehr über die Nahrung geschieht oder mehr über diese direkte Exposition, also über die Haut quasi. Und ich habe das natürlich jetzt nicht mechanistisch im Labor angeschaut, sondern eben aufgrund dieses Modells und wo ich effektiv dann zum Beispiel sah, dass das Sediment als Habitat, dass das etwas ist, was sehr viel oder einen, ja, einen größeren Anteil der Konzentration erklärt. Und daraus kann man natürlich dann wieder verschiedene Sachen schließen. Das eine ist zum Beispiel die Wichtigkeit des Sediments. Inzwischen ist das so ein bisschen mehr auch in den Köpfen angekommen, aber lange Zeit wurde das Sediment so ein bisschen vernachlässigt, auch in der ökotoxikologischen Beurteilung von Gewässern. Und da zum Beispiel zu sehen, ja, diese Sedimentkonzentration kombiniert mit der Info, ob jetzt dieses Tier, dieses Lebewesen im Sediment lebt, erklärt eigentlich zum Beispiel jetzt einen Teil oder einen guten Teil der Metallkonzentration, die ich dann finde. Das war so eine Schlussfolgerung, dann sahen wir schon auch, dass die aufgelöste, also die Konzentration in der Wasserkolonne, die hat eine gewisse Wichtigkeit, also die ist nicht einfach quasi egal, aber für mich, was auch eigentlich spannend war, war so, dass diese Grundhypothese, dass es eben auf die Umwelt und auf die Charakteristika der Lebewesen ankommt, was ich schlussendlich messe und dass man so diese Generalisierung eigentlich machen kann über diese Traits, diese Charakteristika, dass das effektiv eine zusätzliche Information ist, die das Modell besser macht. Das haben wir ganz klar gesehen, dass das eine Zusatzinformation ist und dass da dass ich nachher quasi die Konzentration, die ich messe im Lebewesen, dass ich die besser erklären kann.
Das ist jetzt vielleicht gerade das mathematische Modell, ist jetzt vielleicht gerade eine gute Überleitung. Es ist ja so, dass wir in der Forschung nicht oder nicht mehr an Formeln, an große Wandtafeln schreiben und oder Papier verwenden. Da hast du ja sicher einen Computer dazu verwendet. Und Du bist da ja jetzt auch ziemlich aktiv, wenn es darum geht, mit der R-User Community. Also R ist so eine Programmiersprache, die vor allem in, oder eine Skriptsprache, die vor allem in der Biologie große Anwendung findet. Und da hast du diesen Sommer eine Konferenz, eine Online-Konferenz mitorganisiert. Wie genau bist du dazu gekommen, als Biologin eine Programmierkonferenz zu organisieren?
Also wir waren einige Biologinnen im Team. Also angefangen hat das eigentlich, wir waren eben dann nach meiner Diss bin ich nach Zürich gekommen und habe dann gesehen, ah, da gibt es eine R-User Group. Und ich hatte gerade so in meiner Diss-Endphase in Genf, haben wir so etwas Kleines gestartet an der Uni, weil ja, also man hat es jetzt vielleicht schon ein bisschen gehört, wenn ich von diesem Paper gesprochen habe, die ich habe schnell gemerkt, dass mir dieses das Programmieren und auch diese mathematische an Probleme herangehen, ja, dass mir das liegt. Und da war einfach in da, wo ich war, da war die Programmiersprache, die man nutzt, war halt R. Und ich habe dann in Zürich Kontakt gesucht mit dieser R-User Group und lustigerweise wurde ich schon beim ersten Event, den ich besucht habe, habe ich mit Heidi Seibold, die das damals organisiert hat, gesprochen oder sie hat mich angesprochen und irgendwie bin ich dann im Organisationsteam gelandet. Und Ende 2019 war es dann so, dass wir gesehen haben, ah, die USR, also das ist eben diese jährliche große Konferenz eigentlich der R-Community, die haben quasi so eine Ausschreibung gemacht, wenn man, dass man sich bewerben kann, wenn man die mal in die Stadt bringen möchte. Und so aus einer, ah, das könnte man doch mal machen, heraus ist dann entstanden, wir verbringen zwischen Weihnachten und Neujahr ganz viel Zeit, da ein gutes Proposal zu schreiben. Und das heißt, eigentlich war dann die Idee, dass die USR nach Zürich kommt. Wir haben das dann im Februar erfahren, dass wir die quasi bekommen. Und dann kam die Pandemie. Und für uns war dann, also wir hatten natürlich Glück, weil die, also das war ja 2021 geplant. Das heißt, wir hatten ein bisschen Vorlauf. Wir gehörten jetzt nicht zu diesen Konferenzen, wo du von heute auf morgen alles umstellen musst. Und wir haben dann zuerst so ein bisschen überlegt, ja, es war ja schwierig zum vorauszusehen im Sommer 2020, wie sich das jetzt genau entwickelt. Gibt es dann im Sommer 2021 schon wieder, kann man dann wieder reisen und so weiter. Und wir haben dann aber irgendwie schnell gemerkt, ja, also wenn dann nur die Hälfte kommen kann oder das ist irgendwie schade. Und haben dann deshalb eben eigentlich im Sommer 2020 gemeinsam mit der R Foundation, die so diese Konferenz vergibt, beschlossen, dass wir das online machen und dass wir eben nicht einfach die USR Zürich online machen, sondern dass wir eigentlich die Gelegenheit nutzen, daraus eben eine globale Konferenz zu machen. Und das heißt, wir haben dann das Team auch erweitert. Also schlussendlich waren wir fünf globale Koordinatoren aus, also mit auch von verschiedenen Erdteilen, um halt wirklich und auch ein globales Team. Also wir hatten im Team wirklich Leute von around the world und um wirklich diese Konferenz halt global auszurichten von Anfang an.
Vielleicht für die Leute außerhalb der Wissenschaft oder außerhalb von Akademia, Konferenzen sind eigentlich ein ziemlich großer Bestandteil der Arbeit oder eigentlich da, wo man sich verbindet. Zum einen publiziert man und zum anderen stellt man dann auch die Forschungsergebnisse an Konferenzen vor. Diese R-User-Konferenz ist ein bisschen speziell, nehme ich an. Weil es vor allem um nicht um die eigentlichen Forschungsergebnisse geht, sondern eher um die Anwendungen, die daraus entstehen auch. Oder was ist da der Hauptfokus?
Genau, ja, das ist so, das ist ein bisschen speziell. Es ist per se, würde ich jetzt mal sagen, natürlich eher eine technische Konferenz. Also es gibt zwar schon auch Raum, jetzt irgendwie Anwendungen zu präsentieren, wie man jetzt etwas genutzt hat, aber gerade so in den Vorträgen ist eigentlich schon die Erwartung, dass man etwas selber. Also in R, so die Grundeinheit sind so Packages, also wo ich, das ist vielleicht auch ein bisschen speziell an dieser Programmiersprache, also die ist ja offen und jemand hat das mal sehr schön formuliert. Die Idee ist, ich habe ein Problem, ich löse das, aber statt dass ich diesen Code dann nur für mich selber behalte, packe ich den eben in so ein Paket so ein, dass andere den auch nutzen können. Zuerst mal für die gleiche Anwendung und dann irgendwann auch vielleicht für etwas ganz anderes. Und an dieser USR ist schon, also in den Vorträgen geht es halt darum, solche Pakete vorzustellen oder zu diskutieren. Und dieser technische Aspekt, der steht sicher im Zentrum. Und jetzt nicht einfach die Anwendung oder was man für Resultate damit erzielt hat, sondern wirklich. Und auch natürlich hat es auch einen statistischen und mathematischen Teil. Also er zumindest ursprünglich kommt natürlich ganz klar aus der Statistik. Das heißt, es gibt auch dann ja, Vortragsreihen, wo es wirklich um diese, um statistische Fragestellungen geht, ja.
Vielleicht so ein Package, so ein Paket für R, das wohl jeder eigentlich indirekt kennt. War das oder ist das, das entwickelt wurde, um die R-Werte vorherzusagen während der Pandemie jetzt? Wie gesagt, das ist Biologie und da ist diese Programmiersprache eigentlich allgegenwärtig. Und vielleicht noch für die Leute, die nie mit Programmieren in Kontakt kamen. Man kann sich jetzt R ist eine vorstellen als eine Sprache, die oft zur Datenverarbeitung genutzt wird oder zu statistischen Berechnungen. Es ist sozusagen ein Excel auf Steroiden. Viele mögen diesen Vergleich jetzt nicht, aber wenn man sich so gewisse Vorgänger oder Konkurrenzprodukte zu R anschaut, ist man dann sehr schnell mal bei Excel. Und dass das eben nicht so ist bei R und dass man das erweitern kann und diese Pakete programmieren kann und auch Schnittstellen zu anderen Programmiersprachen nutzen kann, ist der große Unterschied und eigentlich was R dann auch so bekannt und beliebt gemacht hat. Ich hoffe, ich habe mit dem Excel-Vergleich nicht zu weit, bin nicht zu weit gegangen.
Ich bin da sehr undogmatisch, ist okay.
Gut. ja, das ist sehr interessant. Und wie habt ihr das so wahrgenommen, dieser Wechsel von eigentlich einer Offline-Konferenz zu einer Online-Konferenz? Ich nehme an, man kann mehr Leute einladen. Es ist sicher man hat eine größere Reichweite, es ist mehr accessible. Ist das wirklich so oder ist das eher etwas, das man sich so als Trostpflaster sucht?
Also ich denke, wir haben wirklich versucht, von Anfang an die positive Seite zu sehen und die auch wirklich auszuspielen. Also das fing eben an mit dem Team, das global war. Und das ging weiter damit, dass wir dann eben wirklich aus diesem globalen Team heraus auch nochmal überlegt haben, ja, was ist jetzt wichtig an dieser Konferenz? Und du hast Zugänglichkeit angesprochen. Wir haben gemerkt, das ist uns sehr wichtig, haben das auch in unseren weiteren Entscheidungen dann berücksichtigt, um eben wirklich von diesem Online zu profitieren. Es ist natürlich so, also ich denke, entweder mag man Konferenzen, die vor Ort sind, oder man mag sie gar nicht. Für Leute, die Konferenzen vor Ort mögen, wird es immer ein bisschen sein, ja, aber online, es ist nicht das Gleiche und so dieses Ungezwungene, das ist schwer zu ersetzen. Ich sehe aber sehr, sehr viele Vorteile. Ich sehe diese Zugänglichkeit für Leute, die nicht reisen können, aus was für immer für Gründen. Die Zugänglichkeit im Sinne von der, also rein geldmäßig. Für uns Europäer und vielleicht noch für die Amerikaner ist das kein Problem. Da zahlt meistens ja die Uni oder was eben auch noch speziell ist an der USR, ist, dass es etwa halb-halb Uni und Industrie ist oder dann eben der Arbeitgeber zahlt vielleicht diese Konferenzteilnahme und den Flug und das Hotel. In vielen anderen Teilen der Welt ist das überhaupt nicht so und da war es wirklich dann natürlich viel einfacher, das online zugänglich zu machen. Wir haben uns bewusst auch dafür entschieden, die Preise an den Herkunftsort, also an den Arbeitsort anzupassen. Also es war auch eine lange Diskussion, zuerst ja, kostet die Online-Konferenz überhaupt oder kostet sie gar nichts? Wir haben uns dann für dieses Modell entschieden, wo es eine Konferenzgebühr gab. Aber das war dann halt nicht die gleiche für einkommensstarke Länder wie für einkommensschwache Länder. Und gleichzeitig haben wir dann auch uns dafür entschieden, sehr großzügig zu sein, wenn jemand jetzt anfragt und sagt, es gab dann so ein Ding, wo man ankreuzen konnte, ich habe keinen Arbeitgeber, der mir das zahlt, dann haben wir die Gebühren einfach erlassen, ohne jetzt, dass man dann eine lange Erklärung schreiben muss. Wir haben auch uns überlegt, ja, was heißt das für Menschen mit Behinderung, wie können wir die einbinden. Wir hatten im Team eine Wissenschaftlerin, die blind ist und die uns auch sehr viel auch Feedback gegeben hat, was müssen wir beachten bei der Konferenz. Software zum Beispiel, das oder schon bei der Registrierung, das haben wir uns dann für ein Registrierungstool entschieden, das eben Screenreader zugänglich ist, also dass man halt auch so Zugang hat und so weiter. Und vom der Konferenz her selber, auch vom Feedback her, ist es natürlich so, also alle sind leider nie zufrieden, das ist leider so. Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten, auch gerade von Personen, die halt vorher noch nie teilnehmen konnten, die diese Möglichkeit schlicht nicht hatten. Aber schon auch von den Alteingesessenen, sicher nicht von allen. Aber das ist halt so, also man entscheidet sich ja dann für eine Richtung und da gibt es dann halt Leute, die es besser finden und andere, die das weniger gut finden. Eine große Herausforderung bei so einer Online-Konferenz sind Zeitzonen. Es ist leider so, dass ein großer Vorteil, wenn man vor Ort ist, ist, dass alle in der gleichen Zeitzone sind. Und das war schon so ein Punkt, wo es dann ja recht schwierig ist, allen irgendwie gerecht zu werden.
Ja, und es ist sicher auch für die Umwelt nicht schlecht, wenn weniger geflogen wird, weil Wissenschaftler sind doch relativ häufig mit dem Flugzeug unterwegs, gerade wenn es um Konferenzen geht, ist das sicher Europa und Nordamerika, wie du gesagt hast, die viele anderen Länder sind noch nicht so angeschlossen, vielleicht mit der Ausnahme von Japan und China, Australien, Neuseeland. Aber besonders Afrika ist halt leider noch nicht so weit. Und gerade für diese Länder oder die Forscherinnen und Forscher in diesen Ländern ist das sicher eine sehr gute Chance, auch teilnehmen zu können.
Ja, also wir hatten am Schluss Leute aus irgendwie 105, glaube ich, Ländern. Auch wirklich teilweise aus Low-Income-Ländern. Und wir haben, was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, ist, dass wir wirklich versucht haben, auch das Programm möglichst global zu gestalten, also unter anderem bei den Keynote-Speakern auch außerhalb der bekannten oder bekanntesten Gesichter zu schauen, wen könnten wir einladen, um da auch eine, ja, eine gewisse Repräsentation zu erreichen, ja.
Und jetzt ist es so, dass du nach der Uni eigentlich bist du zum Wehrsaal gegangen, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landwirtschaft, also Wehrsaal. Die meisten kennen sehr wahrscheinlich die SLF, also die Lawinenforscher von diesem Wehrsaal. Wo bist du jetzt angesiedelt? Ich nehme an, in der Hydrologie, also du hast auch mit Wasser zu tun.
Genau, also ich bin in der Gruppe für hydrologische Vorhersagen. Was ihr vielleicht kennt, ist, wir machen zum Beispiel die operationelle Silvorhersage, also diese Absenkung des Silsees vor einem Monat oder so, 2 Monaten, als die Pegel alle sehr hoch waren, diese Vorabsenkung des Silsees, damit dann eben Platz ist für das Wasser, das noch kommt in der Woche und um dann eben diese Hochwasserspitze, die man sonst dann vielleicht in der Sihl gehabt hätte, in Zürich ein bisschen abzudämpfen, zu brechen. Das basiert zum Beispiel jetzt auf dem Modell, das bei uns läuft, ja.
Und dann bist du nicht mehr wirklich mit der Biologie beschäftigt, oder gehört das da auch dazu?
Also ich habe jetzt in einem ersten Schritt habe ich mich jetzt schon vor allem auch in die Hydrologie eingearbeitet, aber so mein mittelfristiges Ziel wäre sehr, das wieder mehr auch zu kombinieren. Da sind auch noch Projektanträge quasi im Moment offen. Weil ich immer wieder, also quasi über meine ganze Wissenschaft, also meine gesamte wissenschaftliche Arbeit, ich sah das immer so als auch ein Brückenbauen zwischen verschiedenen Disziplinen. Eben das hat angefangen eigentlich spätestens mit der DIS und gerade auch in dem Bereich, also Wasser ist ja ein sehr großes Thema, also Gewässerraum, wo ganz verschiedene Fragestellungen hereinspielen und gerade so diese Kombination eben aus Wasserverfügbarkeit und dann den Wasserbewohnern, die halt auch ein Teil dieses Systems sind, das interessiert mich nach wie vor sehr.
Und ich denke, dass gerade Biodiversität beim Wehrsaal auch ein ziemlich großes Thema ist. Wie steht es da eigentlich in der Schweiz und mit Gewässern? Ist das ein Bereich, an dem ihr auch arbeitet?
Also es ist so, dass natürlich sage ich, das Gewässerforschungsinstitut ist natürlich primär mal die EAWAG. Also aber da gibt es durchaus Berührungspunkte. Das wird jetzt auch immer mehr gefördert, also so dieses, dass man eben versucht, mehrere Systeme gleichzeitig anzuschauen. Es gab gerade diese Blue-Green Biodiversity, ein Forschungsprogramm, wo es genau darum geht, eben diese grüne Biodiversität, die eher bei der WSL angesiedelt ist mit dem Wald, und die blaue Biodiversität, die an der EAWAG angesiedelt ist mit dem Wasser, das zu kombinieren. Und da ist natürlich schon so diese Hydrologie und diese Wasserverfügbarkeit ist eine mögliche Brücke. Was wir eben auch machen, sind, also das, was ich jetzt erzählt habe mit der Sihl, das ist ja hydrologische Vorhersage quasi für nächste Woche. Wir arbeiten aber natürlich auch an der Thematik Klimawandel, also Wasserverfügbarkeit in der Zukunft. Für die Wasserkraft, aber eben auch im Zusammenhang mit der Biodiversität. Also da gibt es schon auch viele Fragestellungen, die offen sind oder die bearbeitet werden können. Auch mit Trockenheit, das ist so ein anderes, größeres Projekt unserer Gruppe. Gibt so eine Trockenheitsplattform, wo dann eben auch mittelfristige Vorhersagen über Trockenheit publiziert wird. Und das wird auch sehr genutzt von der Verwaltung oder auch von ganz verschiedenen Anwendern.
Und wie weit reichen diese Modelle? Also wenn du jetzt sagst längerfristig und Klimawandel, habt ihr da Modellrechnungen für die nächsten 100 Jahre, 50 Jahre? Wie weit geht das?
Genau, also die klassischen Klimamodelle, die gehen bis Ende des Jahrhunderts, genau. Und da geht es wirklich einfach darum, also es gibt diese quasi die Klimamodelle, die dann von Meteor Schweiz, jetzt für die Schweiz wurden die von Meteor Schweiz dann auf die Schweiz runterskaliert und die fließen dann in unsere hydrologischen Modelle ein oder das kann man dann mit unserem hydrologischen Modell kombinieren und so eben zum Beispiel eine Wasserverfügbarkeit in den Berggebieten oder auch die ganzen Dynamiken, die sich teilweise ändern, teilweise ähnlich bleiben, modellieren. Ja.
Jetzt dieses hydrologische Modell, wie muss man sich das vorstellen? Ist das ich stelle mir jetzt eine Wassersimulation vor, wie Wasser durch die Berge fließt, aber ich nehme an, es ist ein recht großes Modell, mit das Meteorologie, Klimawissenschaften, Geologie beinhaltet.
Genau, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene hydrologische Modelle, die mehr oder weniger komplex sind und auch verschiedene Aspekte genauer oder weniger genau abbilden. Jetzt das ich jetzt bis jetzt vor allem genutzt habe, das hat wirklich, also es gibt so dieses Bild, dass der Meteorologe, der interessiert sich fürs Wasser, bis er auf den Boden ankommt, und der Hydrologe, da fängt dann die Arbeit des Hydrologen an. Und das heißt, es kann sich so ein bisschen so vorstellen, wie es gibt verschiedene Boxen und die sind mehr oder weniger gefüllt. Also es gibt zum Beispiel vielleicht das Grundwasser, also dann gibt es Feuchtigkeit im Boden. Wenn man in den Bergen ist, spielt der Schnee eine Rolle, es spielt eine Rolle der Gletscher, der eben dann im Sommer findet Gletscherschmelze statt, im Winter natürlich nicht. Und dann wird quasi das Wasser, das ankommt mit dem Niederschlag, kombiniert mit der Temperatur, weil je nachdem ist der Niederschlag ja eben Schnee oder Regen oder anders. Und dann auch kombiniert mit, es passiert natürlich je nach Temperatur, gibt es auch Verdunstung dann wieder. Also die Verdunstung wird reingenommen. Und dann je nachdem auch natürlich die Landnutzung, also ist das jetzt Wald oder ist das Ackerbau oder ist das Fels. Und je nachdem geht verschieden viel Wasser in die einzelnen Boxen. Und zwischen den Boxen, eben je nachdem, wenn das Grundwasser aufgefüllt ist, dann gibt es Abfluss oder so. Und aus dem entsteht dann eigentlich eine Zahl, wie viel Wasser jetzt in meinem Gebiet quasi am Schluss unten herausfließt. So sehr konzeptionell gesagt.
Ja. Wenn man sich das jetzt geografisch vorstellt, gibt das da eine gewisse Auflösung? Sagt ihr, okay, wir machen Vorhersagen mit einer Auflösung von einem Quadratkilometer. Wir können sagen, ob dieser Quadratkilometer in 5 Jahren trockener wird. Wir können sagen, ob der im Moment sehr feucht ist. Oder wie kann man sich das so vorstellen?
Ja, also wir arbeiten eigentlich schon mit gegitterten, also mit Rasterdaten. Das ist, je nach Modell ist das 500 mal 500 oder 200 mal 200. Aber wichtig ist, dass natürlich immer, also für ein so ein Quadrat ist das nicht aussagekräftig, oder? Weil das ist natürlich immer, also man kann sich vorstellen, wenn man aus dem Fenster schaut, 500 Meter mal 500 Meter, ist das jetzt Wald oder ist das jetzt Wiese oder ist das jetzt Siedlungsgebiet und so. Und das heißt, es gibt schon eine gewisse, also teilweise haben wir schon auch jetzt kleinere Gebiete modelliert, aber da muss man sich dann schon bewusst sein, dass das halt die Unsicherheit einfach größer ist und dass es so ein bisschen an der Grenze des Modells ist. Aber ich habe zum Beispiel zum Bagel gearbeitet, das ist dann ein bisschen größer, also das im Graubünden. Und da kann man fürs Gesamtgebiet hat man sicher dann am Schluss eine gute Schätzung. Aber für ganz kleine Einzugsgebiete ist es schon ein bisschen heikel, ja.
Okay, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und es war sehr interessant und hat mich gefreut. Danke, dass du gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.